Moin, moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und Scoop heute, Video 100. Von daher hier schon mal virtuell, muss man ja sagen. Prost, ja, auch an euch alle. Vielen, vielen Dank fürs fleißige Gucken. Wir freuen uns sehr. Das ist eine super Sache. Und wir legen natürlich weiter los, dass wir aus den 100 Videos mal locker 1000 machen. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und gleich geht es natürlich mit dem Hauptthema los, unser Spiel gegen Paderborn. Aber so viel muss noch sein, von daher Prost.
Prost.
Und stimmt. Das zum Einstand. Und jetzt habe ich schon quasi bei der ganzen Vorfreude halb den Faden verloren. Aber schauen wir mal rein. Das Spiel gegen Paderborn steht ja vor der Tür. Aber bevor wir das thematisieren, vielleicht so die aktuellen Situation, wie sieht es aus bei Werder? Vielleicht noch mal ganz kurz was anderes, eher etwas Trauriges in Anführungsstrichen, und zwar DFB-Pokal, erstmal als allererstes. Viertelfinale, 4 Zweitligisten. Scoop finde ich extrem viel. Ja, weiß ich nicht, wann das mal das letzte Mal der Fall war. Natürlich Werder Bremen nicht dabei. Wäre dieses Jahr durchaus eine Chance gewesen, da mal, ja, vielleicht auch mal etwas zu gewinnen, ne?
Sepp, ich bin ja gut erzogen worden von zu Hause, deshalb wollte ich dir gerade natürlich nicht ins Wort fallen. Ich möchte mich natürlich persönlich auch nochmal bei den ganzen User bedanken. Wären die User nicht da, hätten wir jetzt hier keine 100. Sendung. Wir sind so langsam bei 1080 Abonnenten. Also es macht uns Riesenspaß. Super, für euch machen wir das. Wir machen das aber auch für uns, weil es uns Riesenspaß macht. Und dass wir schon 100 Sendungen jetzt haben, also finde ich überragend. In 8 Monaten, also wir sind im März letzten Jahres angefangen und jetzt die 100. Sendung, die wir machen, erfüllt mich auch ein bisschen mit Stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe, dir geht es genauso und wie du gesagt hast, es geht genauso weiter. Und wenn wir bald die 1000 voll haben, ich hoffe, dass wir dann auch die 5000 voll haben. Ich hoffe, unsere Gesundheit macht das mit. Ich sehe mich hier schon mit 75 Jahren noch sitzen, dass wir noch über den glorreichen SV Werder Bremen reden. Ich hoffe dann natürlich noch im Profifußball, erste oder zweite Liga werden wir dann natürlich sehen. Aber es macht einfach Spaß und nochmal vielen, vielen Dank an die User da draußen. Wegen euch machen wir das und bitte weiter so, weiter Kommentare schreiben, weiter uns zuhören. Es ist halt richtig, richtig geil und zur 150. Sendung gibt es dann im nächsten Sektor zur 200. Ich hoffe, es geht so weiter. Vielen, vielen Dank nochmal. Aber Sepp, um deine Frage zu beantworten, ja, wenn man, ich sage jetzt mal so salopp, wenn man so blöd ist und in Osnabrück die erste Runde verliert, dann hat man es auch nicht anders verdient. Aber 4 Zweitligisten im Viertelfinale, also 50% der Mannschaften im Viertelfinale sind Zweitligisten. Da hätte ich mir gut unseren Verein Werder Bremen vorstellen können, um deine Frage zu beantworten. Sehr, sehr schade, weil wenn ich jetzt Karlsruhe sehe, wenn ich Pauli sehe, wenn ich Hamburg sehe, also da
Hannover.
Hätten wir auch noch...
Bitte? Hannover auch, ne?
Hannover hätten wir ganz locker mithalten können, sage ich jetzt mal, ja. So ist das, wenn man sich die Chancen, erstmal finanziell Chancen liegen gelassen und ich will jetzt nicht vom Titelgewinn sprechen, das wäre, glaube ich, zu hoch gegriffen, aber so ein Viertelfinale oder Halbfinale DFB-Pokal hätte ja auch was. Dann kribbelt es mal wieder auch nach Berlin vielleicht zu kommen und so weiter und so fort. Ist echt schade, dass man das dann in Osnabrück so lapidar hat fallen lassen, aber wie gesagt, da stand ja auch noch Markus Anfang an der Seitenlinie und der hat uns sowieso verarscht, also so schließlich ist das Kapitel DFB-Pokal.
Okay, ja genau, wo ich das so erwähnt habe, vielleicht ja auch nochmal etwas anderes, unser ehemaliger Trainer, auch wenn es jetzt nur, ich glaube, 1,5 Jahre war, Dixi Dörner, ist ja auch in dieser Woche verstorben, von daher auch nochmal von uns alles Gute auch an die Familie, der Beckenbauer des Ostens, wie man ihn genannt hat. Und es war auch sehr interessant anscheinend, wenn man da die Berichte liest, dass damals auch Lothar Matthäus so ein bisschen die Fäden in der Hand hatte, ja. Ja. Und uns dazu geraten hat, ihn zu nehmen. Und nach Aussage von Willy Lemke war er dann vielleicht im Profifußball mit dem Drumherum, ja, ich sage jetzt mal zu nett. Ob sich das jetzt so positiv anhört oder nicht, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall auch dann zu DDR-Zeiten ein toller Spieler. Von daher, da gebührt es natürlich auch dann nochmal einen kleinen Nachruf auch von unserer Seite.
Definitiv, aber hast du auch gelesen, zu welchem Zeitpunkt Dixi Dörner entlassen wurde? Das war ein Trainingslager in Spanien und da hatten wir 2 Freundschaftsspiele. Das erste Freundschaftsspiel haben wir 0-4 gegen Teneriffa verloren und das zweite 0-8 gegen Atletico Madrid und dann blieb, glaube ich, wäre da nichts anderes übrig, als zu sagen, Hans-Jürgen Dörner, das war's für dich. Wir müssen uns jetzt leider trennen. Also es waren schon 2 Klatschen, 0-12 Tore in 2 Freundschaftsspielen. Das ist schon eine Hausnummer.
Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn man jetzt Atletico Madrid sieht mit Simeone, wann schießt er mehr als ein Tor, ja.
Ja, genau. Das stimmt. Das
kommt. Aber klar, andere Zeiten, da gebe ich dir recht. Vielleicht nochmal so ein bisschen, wie gesagt, was so in der Woche los war. Ein größeres Statement gab es, das gibt ja meistens am Dienstag immer eine Runde bei Werder, eine Medienrunde, unter anderem mit Füllkrug, der dann ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und auch zu seinem guten Verhältnis zu Marvin Ducksch und dass es so ein bisschen das Geben und Nehmen ist. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was er so gesagt hat, haben die sich auch öfters mal, ich sag mal, klar die Meinung gesagt. Ich will jetzt nicht sagen gezofft, aber die haben sehr offen diskutiert. Oder wie hast du das interpretiert, was er so von sich gegeben hat?
Also genauso habe ich es auch verstanden im Interview, wie er das gesagt hat. Und richtig gut, Reibung gehört dazu. Wie gesagt, so muss es sein, so kriegst du auch mehr Leistung, sage ich jetzt mal so. Ich finde das gut, dass die beiden so ernst miteinander reden und auch diskutieren. Finde ich gut, weil wenn sie es nicht machen würden, dann würde es denen ja scheißegal sein, sage ich jetzt mal so, das wäre schlecht. Und so haben sie zusammen, glaube ich, schon 16 Tore geschossen. Das ist natürlich überragend, dass sie das gemacht haben. Und Reibung erzeugt immer was Positives, meiner Meinung nach. Und deshalb ist es richtig, richtig gut, dass die dann in dieser Sache so miteinander harmonieren. Und wie gesagt, die müssen ja nach Feierabend nicht zusammen Bier trinken gehen. Das ist ja genauso wie bei uns im Beruf. Du hast Arbeitskollegen, ich habe Arbeitskollegen und ich möchte bestimmt nicht mit jedem Arbeitskollegen abends um 19 Uhr in eine Kneipe ein Bierchen trinken gehen. Das geht dir genauso. Aber auf dem Platz müssen sie funktionieren. Und wenn da Reibung erzeugt wird, finde ich das richtig, richtig gut. Also richtig gute Aussage. Und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht.
Ja, das hoffe ich auch. Vor allen Dingen der Ole Werner, Trainer, hat ja auch nochmal gesagt, dass er sehr zufrieden ist mit seinem Sturmduo und natürlich auch nicht tauschen möchte jetzt mit dem Sturmduo von Paderborn, die ja auch sehr gut sind, wo man ja auch sagen muss, kommen wir ja auch gleich zu, auch Torschützenliste mit anführen. Also sehr interessant. Vielleicht noch so ein paar Themen nebenan. Leider auch wieder ein Rückschlag bei Mitchell Weiser, der ja wieder quasi ausfällt. Corona-bedingt und ein bisschen ärgerlich, vor allen Dingen, weil er jetzt ja erstmal als genesen gegolten hätte und dann wäre er ja auch nicht dauernd in Quarantäne. Und hat ja auch dann noch eine Zeit lang gespielt, als er reinkam. Und wir haben ja auch noch das Thema Agu, der angeschlagen ist. Das hört sich ja auch danach an, dass es sehr knapp wird für Samstag. Muss man halt auch abwarten. Und ansonsten, man lugt ja immer ein bisschen rein. Es sind ja nicht mehr so viele Tage bis zum Transferende. Wir hatten ja auch mal die Themen mit dem Handwerker, dass ich nicht weiter verfestigt habe. Max Besuschkow von Regensburg, wo es wohl auch nicht weitergeht. Das letzte heiße Thema ist immer Pascal Groß. Nach den letzten Vermutungen ist es aber so, dass er vielleicht erstmal noch weiter in England bleibt, wobei ich auch insgesamt denke, dass er gegebenenfalls auch noch auf Angebote aus der ersten Liga wartet. Von daher ist das ein Thema, wo sie ein bisschen wohl vereinsseitig umgeschwenkt haben, von Besuschkow weg zu Groß. Wenn man so alles durchliest in den Foren, in den Tweets, Social Media etc., alle wollen einen Sechser haben, die ganze Welt, ja, oder von mir aus auch Außenverteidiger, gibt es, glaube ich, alles nicht. Und im Sturm ist ja auch manchmal, da haben wir auch die Diskussion aufgemacht, ne, wer soll die beiden ersetzen, auch so von der Art her. Di Santo, der auch ab und zu mal, ich sag jetzt mal, auf Sparflamme 1% gehandelt wird, wechselt jetzt in die Türkei, nachdem er seinen Vertrag aufgelöst hat. Ich glaube persönlich, dass sich wahrscheinlich gar nichts tut, wenn überhaupt vielleicht eine Aktivität. Und dass solange jetzt keine größeren Ausfälle kommen, eigentlich der Kader so zusammenbleibt. Man hört auch jetzt nicht, dass jemand den Verein verlassen will. Das ist ja bei einigen Spielern auch vielleicht gar nicht notwendig, weil die teilweise nur ein halbes Jahr Vertragslaufzeit haben. Veljkovic als Beispiel, Toprak, ne? Pavlenka. Die warten dann auch vielleicht auf noch bessere Angebote dann im Sommer und ist ja für die auch immer interessanter, dann wieder ein bisschen mehr Handgeld zu kassieren. Oder wie schätzt du die aktuelle Lage ein?
Ja, aktuelle Lage zu Pascal Groß, da habe ich immer nur mit großen Augen gelesen, 7 Millionen Marktwert. Da frage ich mich natürlich, wie will Werder Bremen sich diesen Spieler leisten? Warum wird das überhaupt ein Diskussionspunkt für Werder Bremen? Das, weil 7 Millionen Marktwert, der kommt zu uns, der verdient eine Menge Kohle in England, die bezahlen ganz anders als hier in Deutschland und dann kommt er nach Werder Bremen. Du kannst doch für diesen Spieler das Gehaltsgefüge nicht sprengen. Also das finde ich schon für mich ein Thema, Schublade auf, Schublade zu, Thema Pascal Groß erledigt. Oder wie will Werder das machen? Rein finanziell, Sepp, den können wir uns doch gar nicht leisten.
Also ich glaube, ablösetechnisch wäre es wahrscheinlich sogar noch machbar. Das andere Thema gebe ich dir recht. Ich weiß nicht genau, was er bekommt, aber die spielen sicherlich nicht für 500.000 Euro
Genau.
da.
Genau.
Und also ich glaube, es ist ein interessanter Spieler, haben wir ja schon mal auch erörtert, wäre sicherlich auch vielleicht vor ein paar Jahren das gewesen. Aber wenn ich jetzt ein bisschen weiter denke, wäre es auch für mich jetzt nicht so der Transfer, wo ich Juhu schreie, weil er ist, weiß gerade nicht auswendig, ob 31. Das heißt, es fehlt mir ja auch immer so ein bisschen die Perspektive und Zukunft für den Spieler. Also, ja, selbst wenn du jetzt im Sommer holen würdest, ablösefrei, okay, aber ne, Gehaltsgefüge, stellen wir mal die Liga in Frage, müssen wir ja sowieso, den verkaufen kannst du den nicht mehr.
Deshalb wollte ich gerade sagen, also für mich ist das überhaupt gar kein Thema, dass da überhaupt mit spekuliert wird. Weil ich übertreibe jetzt mal, ich glaube nicht, dass der auf so viel Geld verzichtet, wenn er nach Werder Bremen kommt. Maximal ist, glaube ich, 50%, auf das er verzichten wird. Und wenn er in England spielt, lass uns mal was aufmachen. Was sind 50%? Der spielt definitiv für mindestens 1 Million im Jahr in England. Mindestens 1 Million. So, dann sind es 500.000. Okay, das könnte Werder noch, aber ich glaube, er spielt mehr als für 1 Million in England. Deshalb glaube ich, ist die Schublade viel zu groß. Aber ich möchte jetzt mal eine andere Baustelle aufmachen, Sepp, was ich überragend fand. Ole Werner, ich habe es beim letzten Podcast angesprochen, jetzt haben wir den 100. Podcast, darauf trinke ich nochmal, ne? Prost auf den 100. Und wie gesagt, ich muss einfach eine Lanze für Ole Werner treffen. Also, man macht ja Fehler im Leben, das weiß ich, ein Riesenfehler von mir. Aber wie gesagt, ich muss da die Lanze brechen. Also, er wird mir immer sympathischer. Das letzte Interview, da, wie Thomas Schaaf, mir ist das Lachen gar nicht aus dem Gesicht gegangen, wie er gesagt hat: Man kann tausendmal Kanu fahren, man kann tausendmal im Hochseilgarten gehen. Aber wichtig sozusagen ist, dass man die Punkte auf den Platz holt. Und diese Aussage, Sepp, ich weiß nicht, wie es dir ging, da muss ich sofort nachfragen. Überragend, Erinnerung an Thomas Schaaf, norddeutscher Humor. Also damit hat er sich bei mir in meiner Meinung wieder ganz weit nach vorne geschossen. Auch hier mit den neuen Laptop-Trainern und alles Theorie und so weiter und so fort. Und das war wieder ein Satz. Tut mir leid, der passt doch wie Arsch auf einmal, sagt man hier im Ruhrpott, oder nicht?
Das ist schön, dass du das ansprichst. Ich hätte dich natürlich, da du jetzt ja auch aktuell aktiv bist, auch damit angesprochen. Denn klar, Fußball ist ein Ergebnissport und
Genau.
das sind ja auch die schönen Anekdoten, dass manche Mannschaften, wenn man da so zurückguckt, ein paar Jahrzehnte zurück, ja, die waren dann immer Bier trinken und haben besser gespielt. So ist das halt im Fußball. Gibt damals, wo ich mich auch noch daran erinnere, die Dänen haben ja immer, glaube ich, nach jedem Sieg im K.O. oder so, waren die bei McDonald's. Also der Erfolg gibt dir immer recht, ob du da Kanu fährst oder PlayStation spielst oder Zen-Buddhismus betreibst, völlig egal. Hauptsache die Punkte kommen rein, der Rest ist nebensächlich.
Kokolores.
Ja,
Dorian hat
Kokolores.
gesagt, Kokolores ist der Rest auf jeden Fall.
Wichtig ist
Es
auf dem
ist wichtig.
Platz, ja, und das ist, gebe ich dabei recht, aber das ist natürlich schon geile Aussagen, Teambuilding. Ich glaube, er hat einfach den Vorteil, von daher passt es mit der Gruppe, muss man jetzt sogar auch mal sagen, das Statement von Baumann jetzt rückbetrachtet nach dem Schalke-Spiel war das, glaube ich, sogar dann doch recht gut, dass die Mannschaft da auch nochmal zusammengewachsen ist. Meines Erachtens hat er jetzt quasi für das spezielle Thema vermutlich gar nicht viel gemacht, beziehungsweise gar nichts. Das hat sich einfach so ergeben und man hörte auch beim Füllkrug raus, es gibt wohl ja auch wirklich, oder hat, ich glaube, beide haben es gesagt, klare Strukturen, klare Hierarchien im Team und auch eine gewisse Art der Unterordnung, was ja dann oft auch bei anderen, wenn es halt nicht gut läuft, einfach nicht so ist. Ich meine, im alten Fußball, das ist jetzt ja nicht mehr ganz so ausgeprägt wie früher, war es ja wirklich so, wenn du da 19 Jahre alt warst und kamst aus der Jugend raus oder so, warst du erst mal 3 Jahre quasi da irgendwo der Ballschlepper, bis du dann halt mal weiter was anderes machen kannst. Das bringt halt auch eine Hierarchie so mit sich, ja, und auch so ein bisschen so einen Druckaufbau, dass man halt nicht die ganze Zeit immer nur Ballschlepper sein möchte, sondern auch mal nach vorne kommen muss. Und in der Mannschaft passt es anscheinend, was das angeht. Und von daher stellt sie sich ja auch fast schon von selber auf, vermutlich. Und er muss sie einfach gut bei Laune halten.
Ja, und das hat er ja, glaube ich, auch sofort am Anfang des aktuellen Interviews gesagt, dass er da, was Mannschaftsgeist anging, gar nicht viel machen muss. So habe ich das auf jeden Fall zwischen den Zeilen gelesen, dass die Mannschaft schon intakt war und dass er da an fast gar nichts arbeiten musste, sagte er. Und deshalb kam ja auch dieses Thema auf mit Kanufahren und so weiter und so fort. Also, guter Mann, ich hoffe, er macht weiter. So, nur Samstag ist Paderborn. Und Paderborn, sage ich dir, wird definitiv ein ganz, ganz harter Brocken. da bin ich fest von überzeugt. Und wenn man die Tabellensituation sieht, ich greife schon mal ein bisschen vor, wenn die uns schlagen, sind sie wieder vor uns. Ne? So eng, die sind Tabellenachter, aber wenn sie uns schlagen, sind sie einen Punkt vor uns. So schnell geht das.
Ja, klar, das ist ja das Thema, haben wir es nicht letztes Mal auch, glaube ich, angerissen. Das ist ja, ich habe es mir auch nochmal angeschaut, du kannst bei einer Niederlage auch wieder für den Moment Verlierer des Spieltags sein, weil Schalke, HSV kann an dir vorbeiziehen, Regensburg, Paderborn, Nürnberg meine ich auch. Also alle Mannschaften können daran vorbeiziehen. Und wenn jetzt zum Beispiel der HSV gegen Pauli das Derby gewinnt, ist es natürlich auch extrem krass. Ja, dann ist selbst der HSV dann mit 34 Punkten nur noch 3 Punkte hinter St. Pauli. Ja, unser Ergebnis mal außen vor, aber man sieht, das ist wahnsinnig spannend da, die Liga, und da passiert so viel. Und du brauchst halt diese Siegesserien weiter. Du kannst dir da nicht, also Niederlage wäre schon schlecht. Du musst da schon einen Punkt holen. Da musst du gegen Karlsruhe das nächste Spiel wenigstens auch wieder gewinnen. Du brauchst halt schon, man darf sich hier nicht ausruhen. Ne? Das ist ja, die Schalke hatten ja auch mal diese 4 Spiele am Stück mit, glaube ich, 10-1, 10-2 Toren, wo die auch nach vorne gespült wurden, so ein bisschen. Jetzt haben sie auch ein bisschen wieder ein paar Punkte liegen lassen. Wir haben es ja vorher auch gemacht. Ja, die Liga ist, was die Spannung und die Punktesammlerei angeht, echt, echt krass. Also Respekt. Ja.
Aber selbst fürs Spiel St. Pauli gegen Hamburg wünsche ich mir, und ich denke mal, du dir auch, aber ein Unentschieden, ne?
Ja, ja, klar.
Gegenseitig die Punkte wegnehmen, ne? Auf jeden Fall.
Ja, ich meine, wir sind natürlich dann schon in Lauerstellung. Wenn wir das Spiel gewinnen, ist dann genau. St. Pauli auch nicht mehr weit weg.
Ne? Genau, das meinte ich ja damit. Ja, genau.
So, von daher, wir können ja nochmal direkt reingehen, denn das ist ja das Wichtigste, Vorbereitung gegen Paderborn. Ich weiß, dass du natürlich den weltberühmten Zettel irgendwo hast, ja, versteckt, den du nochmal rausholen könntest. Von daher, er ist etwas kleiner als in der Hinrunde, aber leg doch mal bitte los.
Ja, natürlich, warte, ich muss ihn wieder rausziehen hier aus meinen Schutzen. Ah, da ist er wieder. So, da ist das Ding. Bald im Deutschen Museum in Bonn, garantiere ich euch. Ich werde auf jeden Fall anfragen. Also, SC Paderborn zur Zeit Tabellenachter, hatte ich gerade schon mal gesagt. 8 Siege, 6 Unentschieden, 5 Niederlagen. Haben 30 Punkte somit geholt. Und ein interessantes Torverhältnis, 33-22 Tore, also 2x Schnapszahl. Ja, auffällig, sage ich ja immer, wer ist auffällig in der Mannschaft, ist natürlich der Michel, der 14 Tore geschossen hat. Aber sein Sturmpartner Platte ist natürlich auch nicht gerade weniger schlecht, hat auch im Hinspiel 2 Tore gemacht. Also da ist natürlich, da muss unsere gute Abwehr, aber wir haben ja eine bombastische Abwehr, wir haben es ja gegen Düsseldorf gesehen, da muss Toprak, Friedel und Veljkovic eine super Leistung bringen, damit der Michel auch wenigstens kein Tor macht. Auch kein anderer natürlich ein Tor macht, scheißegal. 0-0 in Paderborn wäre schon für mich eine Weltklasse-Leistung, dann hätten wir auch auf jeden Fall schon einen Punkt. Das wäre schon richtig, richtig gut. Also wie gesagt, Linksfuß Michel, 14 Tore, führt die Torjägerliste an mit Guido Burgstaller von St. Pauli. Also ganz, ganz wichtiger Spieler. Dann Vergleich Werder gegen Paderborn. Es gab bisher 5 Spiele, 12-8 Tore für Werder, 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Okay, letztes Spiel gehen wir mal drauf ein. Das war leider das Hinspiel, was wir 1-4 verloren haben. Da stand es, Sepp, ich habe es mir nochmal genau angeguckt, nach 36 Minuten stand schon
0-3
für Paderborn. Wie gesagt, 2x Platt und 1x Michel, dann ging es in die Halbzeit und dann macht der Schallenberg für Paderborn noch das 4-1. Ich weiß es gar nicht mehr, Niklas Schmidt hat für Werder das Tor geschossen und Schallenberg macht dann das 4-1 für Paderborn. Es war schon auf Deutsch gesagt eine herbe Niederlage und Schlag in die Fresse, dieses Spiel. Also deshalb haben wir da auf jeden Fall noch was gut zu machen. Ja, dann wieder meine Lieblingsstatistik, die letzten 5 Spiele. Werder 12 Punkte und 15-5 Tore. Paderborn nur 5 Punkte und 5-6 Tore. Und jetzt das ganz Entscheidende, was vielleicht ein Vorteil für Werder sein könnte. Die letzten 2 Heimspiele hat Paderborn verloren. Gegen Darmstadt und gegen Heidenheim, also auch Mannschaften von oben. Mhm. Und ich meine, ich hätte gestern noch auf Sport 1 Vorbericht zu dem Spiel gehört, dass Paderborn von den letzten 8 Heimspielen nur 1 Heimspiel gewonnen hat. Also es könnte ein Vorteil sein, dass wir nach Paderborn fahren. Das zu meinem berühmten Zettel. Ich hoffe, mit den ganzen Informationen könnte User was anfangen. Und wieder sehr, sehr interessant, nochmal zusammenfassend, Michel, ein ganz gefährlicher Stürmer vorne drin mit 14 Toren. Aber wie gesagt, zu Hause kriegt Paderborn eigentlich nichts zustande. Und das ist doch vielleicht Vorteil für uns, Sepp, dass wir nach Paderborn fahren, oder?
Ja. Das ist definitiv ein Vorteil. Ich bin jetzt in der Statistik nicht so tief drin wie du, aber ich hatte das mir auch mal so ein bisschen durchgescrollt und hatte auch das Gefühl, dass sie auswärts da irgendwie konstanter punkten als zu Hause. Man muss natürlich auch sagen, krasse Gegner, die du da gesagt hast, die letzten beiden Niederlagen. Da sieht man auch, was da noch auf alles einen zukommt. Ja, man muss ja auch noch, wenn du jetzt Heidenheim erwähnst, ja, gefühlt waren die ja auch immer so ein bisschen weg. Bärenstark auch zu Hause. Ja, da muss man auch noch mal hin. Also das, also es ist eine super spannende Liga. Macht ja auch irgendwo ein bisschen Spaß, auch wenn wir das Ergebnis noch nicht sehen. Und ich denke mal, morgen, das könnte auch ein krasses Spiel werden, ja, wo einfach wahnsinnig viele Tore fallen. Bei den Sturmreihen ist einiges los, trotz der guten Abwehr, die wir natürlich auch haben. Aber du hattest ja gesagt, 22 Gegentore haben die auch. Also sind ja auch stabil.
Ja.
Ne? Also das, ja, das ist, ich denke mal, für uns alle am Samstag da ein richtig geiles Spiel. Ja, da wo wir uns auch drauf freuen können. Das wird ein brutaler Fight, wie man so schön sagt. Und auch der Trainer meinte ja, da geht es heiß her. Und normalerweise würden wir sagen, wir spielen ja immer mit derselben Aufstellung. Aber jetzt kommt ja einer unserer beiden Lieblingsspieler oder der vielen Lieblingsspieler zum Zuge. Ich befürchte, Mbom spielt.
Und leider auch eine falsche Position. Ich habe kein Problem mit Mbom zu spielen, weil als Achter und Sechser finde ich, weil das so ein, ich übertreibe jetzt mal, so ein Kampfschwein ist, fühle ich als Achter und Sechser okay, aber auf der rechten Seite. Ich habe mir das auch nochmal vor unserer Aufnahme angeguckt. Wen willst du sonst da hinten rechts hinpacken? Da ist, glaube ich, schon Mbom aufgrund der Alternativen derjenige, der da spielen wird. Aber für mich keine gute Lösung. Da haben wir was... was negativ ist, meine persönliche Meinung. Mir fällt aber auch keiner ein, den du da hinten rechts spielen lassen kannst. Fällt dir irgendeiner ein?
Nee, sehe ich jetzt auch im Kader nicht. Die Sache, die sonst jetzt wäre, das wäre jetzt nämlich noch die nächste Frage, der hat ja immer nicht überzeugt, vor allen Dingen in der Viererkette, wo die Raumaufteilung ja noch ein bisschen anders ist. Jetzt kommen zwei interessante Fragen. Von daher, Mbom ist ja die gleiche Einschätzung, wie du auch hast. Sehe ich dann vielleicht im Mittelfeld, ist da nicht so negativ aufgefallen. Vielleicht kommt es auch nicht so deutlich rüber. Man weiß, im Hinspiel war es auch eine Katastrophe da auf der rechten Verteidigerposition. U21 Gegentore. Also der dann irgendwie steht er schlecht im Raum, was das angeht. Jetzt ist er ja so ein vorgezogener Spieler, wenn man so will, weil es eine Dreierkette ist und der könnte es eigentlich dann so im Mittelfeld erstmal zu Hause. Oder von mir aus, wenn es eine echte Fünferkette ist, muss er nicht so viel Raum abdecken. Wäre vielleicht einmal ein Vorteil. Und was noch ganz interessant ist, von daher wäre es schon, also ist es doppelt, doppelt ja, spannend, wie ich finde. Ja. Einmal, wie Mbom sich dann verhalten würde, oder ob der damit besser zurechtkommt mit der Systemfrage und den entscheidenden Raum. Und wie unser ganzes Spiel ist der meines Erachtens mega Agu-lastig, ja?
Ja.
Weil der ja nach vorne rennt. Das wird Mbom jetzt in diesem Art und Weise nicht machen. Und dann ist ja die Frage, kommen wir dann trotzdem zu den Szenen und zu diesen Möglichkeiten, die wir vorher haben, weil er bringt ja auch so eine gewisse Schnelligkeit, siehe auch jetzt die rote Karte mit 3 Spielen Sperre für den Spieler von Düsseldorf mit, was ich auch echt gut finde. Ob das dann auch unser Spiel insgesamt sehr hemmt, weil ich hörte sich so an, so nach dem Motto, so wenn er 10 Minuten laufen kann, der Agu spielt er auf jeden Fall, ja. Also das ist jetzt so ein bisschen meine Interpretation. Da hat sich darum gewunden und weiß ich jetzt nicht. Ich kann das ja verstehen, aber mir wäre es jetzt als Trainer auch ein bisschen heikel, wenn er jetzt die ganze Woche nicht trainiert hat, eher angeschlagen ist, bei so einem wichtigen Spiel ihn dann spielen zu lassen. Aber der ist halt für unser System, zumindest jetzt für die ersten paar Spiele, war da ein zentraler Punkt oder hat eine zentrale Rolle gespielt. Von daher fände ich es zeitgleich halt auch interessant, wie wir es dann lösen.
Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Nur, ich habe es gerade schon angesprochen, Sepp, uns fehlt die Alternative. Also uns beiden fehlt die Alternative. Vielleicht hat ja Ole Werner noch irgendwas, zaubert er noch irgendwas aus dem Ärmel, was ich jetzt nicht glaube. Also für uns beiden steht nur Mbom da. Und das ist definitiv zum eingespielten Agu mit dieser Dreierkette hinten. Auf jeden Fall wird das uns ein bisschen weiter nach hinten werfen, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, also nochmal, als Sechser oder Achter hat der Mbom keine großen Fehler, meiner Meinung nach, gemacht. Du hast es angesprochen, U21, die Katastrophenfehler, die er da gemacht hat. Er ist mit Vorsicht zu genießen, aber nochmal unterm Strich fehlende Alternative. Aber vielleicht überrascht uns Ole Werner. Keine Ahnung. Ich kann mich daran erinnern.
Ich glaube es nicht, weil wenn jetzt wieder Thomas Schaaf nimmst, es hört sich halt sehr danach an, dass er dann, wenn man die Spieler so anspricht, dass er da ganz wenig verändert. So, also
ich spreche jetzt von einer Viererkette, da kann ich mich aber dran erinnern, ganz am Anfang, dass Marco Friedl auch schon mal rechts in der Viererkette gespielt hat. Ne? Daran kann ich mich definitiv auch erinnern. Vielleicht.
Ja, aber du weißt ja auch, wie Katastrophe das war. Da haben wir uns immer darüber aufgeregt, dass er nicht darfst. Also meines Erachtens, ich würde es jetzt einfach mit dem M-Bomb machen, auch aufgrund dessen, dass er jetzt eine andere Raumaufteilung hat, weil er halt in einer Dreier-Fünfer-Kette spielt, ja, und vielleicht auch ein bisschen mehr Mittelfeld ist, weil dann kann ja auch noch zur Absicherung jemand von den Dreien quasi so ein bisschen, nicht die Außenbahn, aber den 16er Außenrand bearbeiten. Also ich glaube, vielleicht klappt es ganz gut. Hat natürlich, finde ich, das ist ja auch das Thema, was wir vorher schon mal diskutiert haben, wo ich dich gefragt habe, Spielanteile. Jetzt hast du natürlich so eine Situation, er hat jetzt, glaube ich, 20 Minuten gespielt, die letzten Spiele. Ne? Also ist überhaupt nicht richtig sozusagen im Spielfluss drin. Aber das sind ja auch die Probleme, die wir auch zum Beispiel mit, ich meine, Duxch haben dann demnächst, der schon 4 gelbe Karten hat. Was machen wir mit dem? Da muss man auch mal fragen, muss er sich irgendwann mal eine taktische gelbe Karte holen, um vielleicht gegen einen vermeintlich etwas schwächeren Gegner gesperrt zu sein? Na, wer ersetzt den, der wirklich, finde ich, eine sehr umfangreiche Spielweise hat und auch viele so ein bisschen so ein Ballschlepper ist, den wir sonst gar nicht haben. Also der ist vielleicht sogar noch ein Tick wichtiger als der Füllkrug von der Art und Weise, wie er spielt. Aber auch zeitgleich können wir doch den Füllkrug als Boxspieler überhaupt nicht ersetzen. Also sehr interessante Punkte. Und also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und erfreut natürlich, dass wir jetzt ein geiles Spiel sehen können, weil ich glaube, es wird ein richtig gutes Match, also was auch vielleicht auf etwas höherem Niveau dann zu sehen ist. Und da wollen wir doch zum einen natürlich eure Meinung hören und wir nehmen auch gerne Glückwünsche für die 100. Aufnahme hier und für das 100. Video entgegen, also das auch gerne.
Muss ich nochmal
trinken? Also die Zeit muss ja auch sein, ne? Und jetzt das Wichtigste. Aufstellung haben wir ja schon gesagt, wir nehmen jetzt mal im Baum rein, denken mal, dass Agu jetzt nicht spielen wird. Tipps? Du darfst ja eh nicht auf Sieg tippen.
Deshalb tippe ich bei den guten Sturmreihen, auch wenn wir eine gute Abwehr haben, tippe ich natürlich 2-2.
Okay. Dann darf ich, weil auch natürlich Sven Michel ein Weltklasse-Stürmer ist, der zweiten Liga auf ein 3-2-Sieg für uns.
Ach, du hast doch gestern Sky geguckt. Da hat der Matuschka Expertentipp gemacht, Paderborn, Werder 2-3.
Okay.
Der war in der Ahnung.
Habe ich nicht gesehen, aber
Paderborn, Werder 2-3.
Immer noch nicht ein, aber es wird Zeit, ja. Es wird Zeit und ihr hattet ja letztes Mal, ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau, hatte auch den Tipp von Fortuna richtig gehabt, da war ich da knapp daneben. Aber also schreibt gerne eure Tipps rein, eure Meinung zu einem Bomben oder wen ihr aus eurer Sicht da gerne sehen wollt auf der Position. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne viel Spaß fürs Wochenende, ein wunderbares Spiel und die letzten Worte wie immer an den Scoop und vielen Dank für alles.
Ja, ich mache wieder den Rausschmeißer, aber diesmal den Rausschmeißer mit dem Glas Sekt. Nochmal, liebe User, man kann es nicht oft genug sagen, ihr unterstützt euch, deshalb machen wir das hier und es macht uns richtig, richtig viel Spaß. Und morgen 3 Punkte wäre ein absolutes Highlight. Dann setzen wir uns da oben fest. Das wäre richtig, richtig geil. Dann setzen wir auch wieder ein Zeichen für die Konkurrenz. 5. Sieg hintereinander. Chapeau, chapeau. In diesem Sinne lebenslang grün-weiß.
Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne, overall. Wir stehen zusammen, ein Green, White, Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt, in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.